Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zum The Pod Magazin Nummer 156. Nach einer kleinen Urlaubspause ist der Nachrichtenrückblick auf die Games-Branche wieder da. Und was erspäht er da im Rückspiegel? Entlassungen natürlich, geplante und vollzogene bei großen und bei kleinen Unternehmen und die Einstellung eines der wenigen verbliebenen Printspielehefte am Kiosk. Dann geht es auch um CEO-Bonuszahlungen, es geht um Sonys Live-Service-Pläne für PlayStation und um Xbox-Zubehör ohne Lizenz. Für alle, die es noch nicht wussten, das wird ab Montag nicht mehr funktionieren. Boah. Viel Spaß bei dieser Sendung. Umsatzziele verfehlt. Bungie entlässt etwa 100 Mitarbeiter. Am 30. Oktober verbreitete sich via der Twitter-Profile betroffener Mitarbeiter und dem branchenweiten Bürofunk rasch die Neuigkeit, dass es Entlassungen beim Destiny-Entwickler Bungie gegeben habe. CEO Pete Parsons bestätigte das dann auch auf Social Media und schrieb, Zitat, heute ist ein trauriger Tag bei Bungie, da wir uns von Kollegen verabschieden, die allesamt einen signifikanten Einfluss auf unser Studio hatten, was diese außergewöhnlichen Individuen zu unseren Spielen und Bungies Kultur beigetragen haben, war enorm und wird weiter ein Teil von Bungie sein, bis weit in die Zukunft. Zitat Ende. Naja, ich gebe mal eine 6 von 10, schön poetisch, wenig Konzernsprech, aber auch praktisch kein Inhalt. Die harten Fakten hat dann Brancheninsider Jason Schreier am Folgetag in einem Bloomberg-Artikel aufbereitet. Demnach gab es bereits einige Wochen zuvor sehr düstere Meldungen des Managements an die Angestellten, nach denen die Umsätze von Destiny 45% unter den Prognosen lagen. Der Anfang 2023 erschienene neue Destiny 2 DLC Lightfall, der kam bei Kritikern und bei Spielern jeweils nicht gut an. Es gelang daraufhin nicht, Spieler länger zu binden. Das As-a-Service-Game läuft derzeit einfach nicht so gut wie erhofft. Das 2022 von Sony gekaufte Shooter-Spezialistenstudio muss nun Konsequenzen ziehen. Zum einen wird die kommende Erweiterung The Final Shape von Februar auf Juni 2024 verschoben. Die Devs wollen sichergehen, dass der DLC so richtig gut wird und laut eines Bungie-Blogposts arbeiten derzeit unfassbare 650 Entwickler an dem Projekt. 1200 Leute arbeiten insgesamt bei Bungie und das Unternehmen schlägt nun einen harten Sparkurs ein. Reisebudgets wurden gekürzt, Neueinstellungen gestoppt, Gehälter erstmal eingefroren. Sprich, es gibt zunächst keine Gehaltserhöhungen mehr. Und halt Entlassungen. Etwa 8% der Angestellten, macht rund 100 Betroffene, wurden gefeuert. Insgesamt mit einer okayen Abfindung. Und damit haben die Entlassungen bei Sonys Studios nun auch Bungie erreicht. Zuletzt gab es ja etwa noch Entlassungen beim Dreams Studio Media Molecule in Großbritannien, wo 20 von 135 Mitarbeitern gehen mussten. Alle schnüren den Gürtel enger, alle haben sich scheinbar etwas verkalkuliert. Möglich auch, dass es beim Sony-Konzern intern gerade harte Umstrukturierungen gibt. Denn mit dem Ausscheiden vom aktuellen Chef von Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, scheint auch dessen Geschäftsplan aus dem Fenster zu fliegen. Und das bringt mich zum nächsten Thema. Sony-Chef schraubt Service-Game-Pläne für PlayStation zurück. Bis 2026 will Sony nur 6 Service-Games veröffentlichen. Das ist die offizielle Ansage des Sony-Präsidenten, COO und CFO Hiroki Totoki im Rahmen einer Investorenkonferenz. Ganz im Kontrast dazu stehen ja die bisherigen Pläne unter Jim Ryan, der 2022 noch in einem Business-Briefing den Kurs von PlayStation voll auf Live-Service-Games umlenkte und plante, bis 2025 12 Service-Games am Start zu haben. Darauf angesprochen erklärte Totoki auf sehr vorsichtige, diplomatisch-japanische Art und Weise, dass man bei solchen Titeln ja sicher gehen wolle, dass sie den Spielern Spaß bereiten und lange gespielt werden. Man habe die geplanten Spiele allesamt geprüft und werde von den 12 im Fiskaljahr 2025, das sich übrigens bis ins erste Quartal 2026 erstreckt, 6 davon veröffentlichen wolle. Ob der Rest nun gecancelt ist oder schlichtweg verschoben, das ist nicht ganz klar aus seinen Aussagen ablesbar. Er erklärt, dass es das Ziel sei, mittel- bis langfristig mehr Multiplayer- und Service-Games im Angebot zu haben. Das klingt auch weitaus weniger aggressiv als Jim Ryans Plan, der vor einem Jahr noch vorsah, dass Sony in Zukunft das halbe Budget auf Service-Games setzt und die andere Hälfte auf traditionelle narrative Singleplayer-Games. Zumindest im langfristigen Plan Jim Ryans war das so zu sehen. Ich bin ja mal gespannt, welche der bisher bekannten Projekte von Verschiebungen oder gar Aufgabe betroffen sind. Es gerüchtete ja bereits und ich berichtete auch, dass der groß angelegte Mehrspielerpart von The Last of Us 2 nun mehr oder weniger auf Eis liegt. Und jetzt eine Quizfrage an euch. Sony hat im Sommer bei diesem PlayStation Showcase 3 neue Service Games für PlayStation angekündigt aus den eigenen Studios. Könnt ihr alle 3 Titel nennen? Okay, ja, stimmt. Punkt. Nach Brandenburg, Bungies Marathon. Das ist einfach. Aber was war da noch? Oho, da hinten in Cuxhaven hat es einer gewusst. Stimmt, da war noch dieser hippe Shooter namens Fair Games mit Dollarzeichen statt S im Titel von diesem Jade Raymond Studio, diesem neu gegründeten Ding Haven und irgendwie, naja, sehr generisch. Das aktuell in der Beta spielbare The Finals hat nahezu denselben Look und scheinbar auch spielerisch krasse Überschneidungen. Braucht es da noch ein Fair Games? Und der dritte Sony-Service-Titel von Games Showcase? Na, wer weiß es? Wieder keiner. Das war Concord. Concord von den Firewalk Studios, in die Sony vorab ja schon reichlich Kohle investierte. Der kurze Teaser damals, der zeigte auch fast nichts übers Spiel, außer es geht um Science Fiction. Ich bin gespannt, ob es alle gezeigten Spiele auch wirklich in den kommenden Jahren in den Handel schaffen. Und ich bin gespannt, wie es mit Sonys PlayStation-Geschäft nun weitergeht. Wer wird der neue Chef? Wird es überhaupt einen neuen PlayStation-Chef geben? Und wird der den Kurs von Sony Interactive Entertainment wieder etwas normalisieren? Denn Spider-Man 2 zeigt ja, dass Sonys Kernkompetenzen im Gaming, toll produzierte Singleplayer-Games, nach wie vor gefragt sind. 5 Millionen Mal verkaufte sich das Ding in 11 Tagen. Und es ist gut. Jochen und ich hatten echt viel Spaß damit. Für PS5-Besitzer ist das fast schon ein Pflichtkauf. Ich würde mich ja freuen, wenn sich Sony wirklich mal von der Idee der potenziellen Milliardenumsätze im Servicebereich löst und sich an die fast schon garantierten Millionenumsätze mit dem Zeug erinnert, womit der Konzern eh schon eine Fanbase aufgebaut hat. Aber hey, ich habe schon wieder Meinungen und dabei ist das hier doch ein Nachrichtenmagazin. Höchste Zeit also fürs nächste Thema. Chefredakteur von The Escapist gefeuert, zahlreiche Kollegen kündigen in Solidarität. Es kriselt nicht nur auf Seiten der Games-Hersteller, auch das Geschäft mit der Games-Presse ist ein schwieriges. Ich berichtete ja auch hin und wieder vom Knatsch bei Spiele-Websites, weil etwa der neue Eigentümerkonzern der Redaktion Themen verbietet und ähnliche Geschichten. Viel Drama in diesem Feld. Die heutige Geschichte betrifft die 2005 gegründete amerikanische Spiele-Website The Escapist. Dessen bisheriger Chefredakteur Nick Calandra erklärte am 6. November auf Social Media, dass er gefeuert wurde. Er habe dabei eine Abfindung ausgeschlagen und deshalb auch keine Vertraulichkeitsvereinbarung unterschrieben. Drum kann er drüber sprechen. Und er beschreibt, dass er entlassen wurde, weil er Ziele nicht erfüllt habe, die seiner Schilderung nach nie klar definiert wurden. Außerdem wurde ihm ein mangelndes Verständnis fürs Publikum vorgeworfen, das er seiner Meinung nach ja erst aufgebaut habe. Am gleichen Tag seien auch viele weitere Kollegen mit derselben Begründung entlassen worden. In Solidarität kündigte dann auch Ben Crusher, auch bekannt als Yahtzee. Der britische Comedy-Autor und Games-Journalist produziert seit Jahren die bekannte regelmäßige Videokolumne Zero Punctuation. Erkennbar an der gelben Farbe, den rudimentären weißen Strichmännchen und dem nicht enden wollenden Non-Stop-Watchwall Crushers. Neben ihm kündigte dann auch das gesamte Videoteam der Website in Solidarität. Über die genauen Umstände für die Kündigungen und mehr Details zu den Konflikten hinter den Kulissen ist nichts bekannt. Aber bedenkt, dass die Website vor etwa einem Jahr an einen E-Sports- und Entertainment-Medienkonzern namens Gamers Group verkauft wurde. Und solche Stories gibt es halt leider zuhauf. Großer Verlag kauft beliebte Website, es folgt ein Abbau an Qualität, ein Aufbau an nervigen Werbeformen und dann sieht der Plan auch noch das Zerwürfnis mit der Stammredaktion vor, die in der Regel dann peu à peu durch Freelancer ersetzt wird oder wahrscheinlich AI, heutzutage wahrscheinlich AI. Das ganze Drama um The Escapist sorgte nun für reichlich mediale Aufmerksamkeit, welche die Betroffenen schnell und schlau nutzten, denn rasch taten sie sich zusammen und gründeten Second Wind, ein neues, inhabergeführtes Medienprojekt, in dem das ehemalige The Escapist Videoteam unter der Führung von Crusher und Calandra sein eigenes Ding drehen wird. Bislang gibt es nur ein Logo und optimistische Pläne, aber das Team konnte bereits zahlreiche Follower und Patreon-Unterstützer gewinnen. Vielleicht gibt es für sie ja auch ein ähnliches Happy End wie für das Videoteam von Game Trailers damals, das sich nach dem Ende der Website unter dem Namen Easy Allies neu erfand und via Patreon finanziert wird. Ich wünsche Second Wind dann mal alles Gute und den Konzern-Overlords von The Escapist dann vielleicht auch ein wenig Einsicht, wie man mit etablierten Redaktionen umzugehen hat. Oh, und das war nicht die einzige Story aus den Games-Medien diese Woche. GamePro. Printmagazin wird nach Dezember-Ausgabe eingestellt. Am 9. November erklärte Markus Schwertl, Mitglied der Chefredaktion bei Wikipedia Deutschland, in einem Online-Artikel, dass die kommende, am 6. Dezember am Kiosk erscheinende Ausgabe der GamePro die letzte sei. Danach würde es das gedruckte Heft nicht mehr geben. Die Website gamepro.de würde es aber weiterhin als eigenständiges Games-Portal geben, genauso wie die gedruckte GameStar. In einem FAQ erklärte außerdem, dass sich die Produktion des Printhefts angesichts der Leser- und Abonnentenzahlen schon lange nicht mehr lohne, man aber hier zuletzt auf die schwarze Null hingearbeitet. Aber sinkende Verkaufszahlen samt steigender Kosten, etwa beim Papier, machen eine Fortführung des Printmagazins unmöglich. Die Einstellung des Projekts betrifft eine Personalie. Der bisher leitende Redakteur Kai Schmidt wird das Unternehmen verlassen. Markus Schwertl, der sich neben Kai als einziger weiterer Redakteur um das Heft gekümmert hat, der wird sich weiter um die gedruckte GameStar und Sonderhefte kümmern. Das zeigt eindrucksvoll, wie die Heftproduktion in den letzten Jahren ohnehin langsam wegrationalisiert und automatisiert wurde. Abonnenten würden erstattet, das Leben gehe weiter, so die Meldung. Mehr Infos gibt es nicht und eigentlich gibt es hierzu auch nicht mehr zu sagen. Es ist halt schade, wie Print als Medium im Spielejournalismus langsam den Weg der Dinosaurier geht. Grüße an dieser Stelle an Kai Schmidt gehen raus. Ich hoffe, er findet rasch eine erfüllende Anstellung. Unity Engine. CEO geht, Entlassungen kommen. Nachdem wir in den vergangenen Magazinausgaben und auch sonst hier im Podcast zuletzt das große Drama um die umstrittenen neuen Gebühren für die Unity Engine im Games-Bereich hatten, heute noch ein Nachtrag zur Situation im Unternehmen. Das Bezahlmodell wurde ja letztendlich, wie auch von mir in Folge 154 berichtet, auf einen okayen Kompromiss zwischen Entwickler- und Herstellerinteressen abgeschwächt. Dieser Kompromiss verspricht mehr Kohle für die Engine-Hersteller, abhängig vom Erfolg des Spiels, und hat nun aber auch gewisse Umsatzobergrenzen, sodass Entwickler damit rechnen können und nicht mehr den Ruin durch Engine-Kosten fürchten müssen. Ist immer noch etwas kompliziert, aber nun wenigstens nicht mehr so desaströs. Was aber passierte bei Unity seit diesem ganzen Trubel im September? Nun, da wäre der Rücktritt des bis dato CEOs von Unity, John Riccitiello. Der Mann, der 1997 bis 2004 mal CEO von Electronic Arts war und der im Jahr 2011 bei einem Shareholder-Meeting legendärerweise mal Folgendes zum damaligen Hype-Thema Mikrotransaktionen zu sagen hatte. Zitat: Wenn du bereits 6 Stunden lang Battlefield spielst und dir die Munition ausgeht und wir dich um $1 für Nachschub bitten, dann ist einem der Preis in dem Moment eigentlich gar nicht so wichtig. Zitat Ende. Freilich ist das nur CEO-Spinnerei, aber das Internet hat den Spruch nie vergessen, ich auch nicht. Ich zitiere den gern. Jedenfalls meldete Unity am 9. Oktober, dass Riccitiello seinen Posten als Präsident, CEO, Vorsitzender und Mitglied des Aufsichtsrates unverzüglich aufgeben werde. Seine Position würde ab sofort interimsmäßig von James M. Whitehurst besetzt. Der Mann war lange CEO der Open-Source-Software-Bude Red Hat, bis die von IBM gekauft wurde, wo er dann auch nur eine Weile gearbeitet hat, bis er sich etwas aus dem Business zurückzog und seit 2022 in Teilzeit als Berater tätig war. Der Software-Veteran ist sicher keine schlechte Wahl für Unity. In der Pressemitteilung gibt es dann noch allerlei warme Worte für den scheidenden CEO und so weiter. Ich erspare euch die klebrigen Details und gucke nun lieber auf den neuesten Quartalsbericht von Unity, der am 9. November erschienen ist. Whitehurst schreibt hier den Brief an die Aktionäre, gerade mal einen Monat im Amt. Und er beschreibt ein durchwachsenes Quartal. Umsatz lag mit 544 Millionen im Rahmen der Erwartungen. Man könne das aber besser. Die Verluste konnten im Vergleich zum vorigen Quartal deutlich reduziert werden auf $125 Millionen im Quartal. Ihr seht also, warum Unity sein Preismodell angepasst hat. Der Laden blutet aktuell Cash. Für 2024 erwartet Unity aber zunächst gar keine große Wirkung dieser neuen Runtime-Gebühr, über die wir hier so oft gesprochen haben. Aber später, wenn neue Releases dann mehr und mehr erscheinen, dann solle das an Fahrt gewinnen. Der neue CEO setzt dann auch noch auf Motivationsparolen und unterstreicht seine Verpflichtung den Kunden und den Shareholdern gegenüber. Und er beschreibt in einem Absatz auch so schön klassische CEO-Dinge, also Sparmaßnahmen. Zitat: Vor einigen Wochen haben wir mit einer umfassenden Bewertung unseres Produktportfolios begonnen, um uns auf die Produkte zu konzentrieren, die für unsere Kunden am wertvollsten sind. Wir evaluieren auch die richtige Kostenstruktur, die mit dem stärker fokussierten Portfolio im Einklang steht. Wir handeln schnell und erwarten endgültige Entscheidungen in den nächsten Wochen. Wir gehen davon aus, dass wir mit der Umsetzung des Plans noch in diesem Quartal beginnen und alle Maßnahmen bis zum Ende des ersten Quartals 2024 abschließen. Dieser wird wahrscheinlich die Einstellung bestimmter Produktangebote, die Reduzierung unserer Belegschaft und die Verkleinerung unserer Büroflächen beinhalten. Zitat Ende. Etwa 7000 Angestellte arbeiten bei Unity Technologies, da dürften die Entlassungen sicherlich gleich in die Hunderte gehen, fürchte ich. Aber das sehen wir, wenn es soweit ist. Die Story unterstreicht schön, wie der gesamte Tech-Sektor gerade kollektiv den Gürtel enger schnallt und einen Sparkurs anpeilt. Das ist besonders fatal und tragisch für alle von Entlassungen Betroffenen, die ja dank Einstellungsstopp und genereller Sparstimmung nun sehr schlechte Chancen haben, rasch eine gute Anstellung in ihrer Branche zu finden. Einzig beim Thema AI dürften die Budgets noch etwas üppiger sein, aber selbst da scheint der erste Hype langsam rum zu sein. Tja, was für blöde Zeiten. Hoffen wir, dass ja inhaltlich wirklich famose Spielejahr 2023, das spiegelt sich dann auch in famosen Bilanzen für die Hersteller und Branchenteilnehmer wieder und die stellen dann den Hebel rasch auf Wachstum und Expansion um. Freilich nicht, ohne vorher Millionen an Boni an die CEOs auszuzahlen, wo sie doch das ganze viele Geld gespart haben. Oh Mann. Bin ich leicht zynisch? Ja, ich bin leicht zynisch. Passend dazu auch die nachfolgende kleine Mini-News. Game Pass-Zahlen nicht mehr Teil der Zielvereinbarungen für Microsoft-CEO. Große Erleichterung für alle, die Angst hatten, dass unsere Tech-CEOs da draußen bald am Hungertuch nagen könnten. Wie Games-Journalist Stephen Totillo am 23. Oktober auf Axios schrieb, gab es eine kleine Änderung am Kompensationspaket des Microsoft-CEOs Satya Nadella im Vergleich zu den Vorjahren, für dessen Performance-Ziele für den 12-Monats-Zeitraum bis Ende Juni 2023 ist nun das Wachstum an Game Pass-Abonnenten nicht mehr relevant. Der Kennwert war in den vergangenen Jahren Teil seiner Bonuszielvereinbarungen. In 2021 und 2022 verfehlte Microsoft jeweils seine sehr sportlichen Ziele fürs Wachstum der Spieler-Abos, also Ziele für die Kompensation des CEOs. Fortan jedoch taucht dieser Punkt nicht mehr auf. Puh, eine Sorge weniger, dann schläft der Herr Nadella jetzt sicher besser, Problem gelöst, würde ich sagen. Okay, Spaß beiseite. Es ist nur ein kleiner Punkt in meiner Themenliste, aber er passte hier irgendwie ganz gut. Und hey, das ist jetzt nicht bloß eine zynische Kante darauf irgendwie, dass CEOs machen können, was sie wollen. Sie kriegen trotzdem ihre Milliarden. Naja, solche Zielvereinbarungen, die zeigen viel mehr, welche Dinge ein Konzern als wichtig erachtet. So wird Nadella dieses Jahr am Wachstum des Umsatzes mit Xbox Inhalten und Xbox Services gemessen. Das ist die neue Kennzahl. Ein weitaus breiterer Kennwert ist das, der mehr als nur den Game Pass umfasst und das Games-Geschäft als Ganzes holistisch betrachtet. Nachdem die Game Pass-Abozahlen zuletzt ja immer weniger wuchsen und ein bisschen stagnierten, bis auf diesen 1 Million Neuabonnenten-Peak um den Release von Starfield rum, dann ist es vielleicht sogar ganz schlau, sich nicht nur auf dieses Geschäftsfeld zu fokussieren, das unter Umständen halt nicht durch die Decke gehen wird, siehe auch Sony beim Thema Service Games. Ja, die gehen da auch vom Gas und das scheint kein schlechter Zug zu sein. Totillo warnt auch, Ziele für Bonuszahlungen mit Zielen für den Konzern zu verwechseln. Das für CEO-Boni geforderte Wachstum einer Abteilung oder eines Kennwerts, das sagt nichts darüber aus, welches Wachstum am Ende eigentlich wirtschaftlich notwendig oder profitabel ist. Ich verlinke euch auch gleich mal den riesigen Brocken von Primärquelle. Das ist ein ausführliches PDF-Dokument zur Bonusvergütung der Microsoft-Führungskräfte. Da gibt es viele, 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 viele Details. Also lernt ihr, dass das Xbox-Geschäft 10% des CEO-Bonus bestimmen und dass Nadella seine finanziellen Ziele nur zu etwa 63% erreicht hat, aber bei den operativen Zielen sehr viel mehr als gefordert abgeliefert hat. Am Ende erhält er 85% seines maximalen Bonus, erkleckliche 48,5 Millionen US-Dollar. Es sind 6 Millionen weniger als im Vorjahr. Ja, hier müssen wir tapfer sein, aber hey, nächstes Jahr sind dann vielleicht die ganzen AI-Geschichten von Microsoft mit einbezogen und dann klingelt die Kasse sicher wieder. Regeländerung. Nicht lizenziertes Xbox-Zubehör bald unbrauchbar. Um den 30. Oktober rum erhielten mehr und mehr Xbox-Spieler seltsame Fehlermeldungen mit dem Fehlercode 0x82D6002, dem zufolge ein verbundenes Zubehör nicht autorisiert sei und ab dem 12. November nicht mehr funktionieren würde. Was zum Teufel? Und in der Tat stimmt, was da steht. Ab nächster Woche Montag werden USB-Zubehöre für die Xbox, etwa Headsets, Controller oder Controller-Dongles, Fightsticks, externe Festplatten oder Lenkräder nicht mehr funktionieren, außer sie sind offiziell Xbox-lizenziert. Wer auf bekannte Marken wie Razer, Turtle Beach, SteelSeries, Thrustmaster, SCUT oder Nacon setzt, der dürfte nicht betroffen sein. Aber wer seine Zweit- und Drittcontroller bei AliExpress bestellt hat oder Niedrig-Latenz-Fightsticks von kleinen Boutique-Herstellern wie Brook Gaming nutzt, der hat bald Elektroschrott daheim. Was ist da los? Warum tut Microsoft das? Die Antwort dürfte Cheating lauten. Ich meine, es gibt ein offizielles Statement, da geht es um Qualität und Sicherheit und es ist extrem nichtssagend. Aber die Realität ist, es existieren allerlei Graumarktgeräte wie Mäuse, die so tun, als wären sie Controller oder generell Geräte, die Keyboard und Maus in Games nutzbar machen, in denen eigentlich nur Gamepads möglich sein sollten. Außerdem existieren erstaunliche KI-unterstützte Cheat-Methoden, etwa indem ein Spieler einen extra Rechner an seine Konsole anschließt mit so einer Capture-Karte und damit das Videosignal, das Bild des Gameplays ja analysiert. Und da gibt es KI-Lösungen, die etwa in einem Shooter Gegner automatisch erkennen, in Sekundenbruchteilen, etwa mit einem deutlich sichtbaren Rand markieren oder schlimmer noch, eine Art Auto-Aiming realisieren, indem die Controller-Signale, die dafür nötig sind, auf diesen Gegner zu zielen, dann mittels USB-Kabel wiederum an die Konsole geschickt werden. Und das verhindert Microsoft, indem unlizenzierte USB-Produkte nicht mehr funktionieren. Missbrauch scheint nun in Zukunft viel, viel schwieriger. Außerdem lockerte Microsoft wohl kürzlich erst die Spielregeln für Hersteller von Drahtlos-Zubehör und öffnete denen die eigenen Schnittstellen. Sprich, Hersteller von Wireless-Headsets oder Wireless-Controllern, die müssen nicht mehr so ein komisches USB-Dongle beilegen, sondern können direkt per drahtlosem Protokoll mit der Xbox verbunden werden. Und das ist wiederum sehr schön. Aber der Schaden dürfte bei vielen Spielern angerichtet sein, die bald mit lauter unbrauchbarem Zubehör dasitzen oder die in den kommenden Wochen oder Monaten aus Unwissen inkompatibles Zubehör kaufen werden. Und die Fighting Game und Rhythm Game Communities, die dürften reichlich sauer sein und der Xbox als Plattform kollektiv den Rücken kehren. Denn da ist Eigenbau und Exoten-Hardware in Kleinserie total angesagt. Immerhin Spieler mit Behinderung, die auf Microsofts erfreulich anpassbaren Adaptive Controller angewiesen sind, die können an dessen Klinken und USB-Subanschlüsse auch unlizenzierte Hardware anschließen. Das bestätigte Microsoft, die sind also nicht betroffen. Ich frage mich allerdings, ob Cheater das vielleicht dann nutzen könnten. Wir werden sehen. Microsoft verweist außerdem auf eine Liste mit lizenzierten Zubehör auf der eigenen Website. Und wer Zubehör kauft, der sollte künftig die Augen nach dem runden, grünen Microsoft-Sticker offen halten, der lizenzierte Produkte kennzeichnet. Tja, tolle Wurst. Das Gros der Xbox-Spieler dürfte davon zwar nichts merken, die dürften die Xbox ja praktisch out of the box benutzen, aber es tut mir für all jene leid, die von der Umstellung halt jetzt ganz kalt erwischt werden und die sich vielleicht gerade deshalb für ein Third-Party-Zubehör entschieden haben, weil sie sich etwa beispielsweise keinen offiziellen Controller leisten können. Das Argument, dass der Zug aber gleichzeitig allerlei Cheatern das Handwerk legt, ist auch echt nicht zu verachten. Ich bin zwiegespalten. Jawohl, ich habe mich für zwiegespalten entschieden. Kommen wir nun zum Ende der Sendung und damit wie gewohnt zur Verlesung der Release-Termine für die kommenden 14 Tage. Folgendes erscheint also bis einschließlich 24. November für PC und Konsole. Womöglich, ich garantiere schließlich weder für die Vollständigkeit noch die Richtigkeit meiner Angaben. Also am 14. November wäre da etwa Turok 3 Shadow of Oblivion. Der N64-Klassiker aus dem Jahr 2000 wird von Night Dive Studios für alle Plattformen remastered und sieht immer noch ganz schön klobig und altmodisch aus. Die Texturen sind nun schärfer, die Auflösung ist höher, die Beleuchtung ein bisschen besser, Texturfiltereffekte und sowas sind moderner, aber es ist im Grunde immer noch der alte Dino-Shooter von Anno dazumal. Naja, und ihr merkt schon, die großen Releases fürs Jahr sind praktisch alle draußen, bis auf Avatar dann später im Dezember, aber ich würde auch nicht sagen, dass es sonderlich groß ist. Bis Mitte Januar 2024 kommen jetzt kaum noch große Dinger, aber 2023 war gut zu uns, es gibt keinen Grund zu meckern und es erscheint ja trotzdem Zeug, so viel Zeug, ich lese weiter vor. Also, wo waren wir? Ah ja, beim 14.11., da hätten wir auch noch Coral Island, das ist so eine cozy Farming-Sim, die verlässt den PC Early Access und erscheint auch noch für PS5 und Xbox Series, da übrigens auch im Game Pass. Das ist laut Eigenbeschreibung eine Neuinterpretation des Genres, aber ich finde, aus der Ferne sieht das sehr vertraut aus. Also Harvest Moon oder Stardew Valley-Style, halt in 3D-Grafik, Acker bestellen, Tiere pflegen, naja okay, insgesamt 20 Singles warten im Dorf auf die große Liebe, das ist eine hohe Anzahl im Vergleich zur Konkurrenz, hier steckt also mehr Dating-Sim drin als erwartet, ist vielleicht ganz nett für die dunklen, einsamen Wintermonate. Eine Kleinigkeit am 14.11., Hogwarts Legacy kommt nun auch auf die Switch und macht den alle Plattformen-Hattrick komplett. Dann wäre noch Super Crazy Rhythm Castle, ein knallbuntes, schön turbulentes Rhythmus-Action-Spiel mit optionalem Koop-Modus für bis zu 4 Spieler. Kern-Gameplay sind allerlei Rhythmus-Games, ähnlich so wie Dance Dance Revolution oder Guitar Hero. Ihr drückt also Tasten im Takt der über 30 Songs im Spiel, basierend auf allerlei so visuellen Vorgaben, wo bunte Symbole aus irgendeiner Richtung angeschossen kommen. Ihr kennt das ja. Das Ganze ist aber mit einem Action-Game verquirlt. Im Koop-Modus wird es dann hektisch, wenn etwa einer die Rhythmusaufgabe löst und die anderen Gegner fernhalten, die irgendwie versuchen, euch die Sicht kaputt zu machen. Das wirkt in den Trailern schön chaotisch, als würde eine Prise Overcooked da mit reingemischt sein. Letzter Release am 14. November, Karma Zoo für PC, Switch, PS5 und Xbox Series. Das ist ein Action-Plattformer im Pixel-Look mit kniffligen, fordernden Levels und einem Twist, denn ihr spielt den ganzen Plattformer nicht allein, sondern mit bis zu 10 zufällig ausgewählten Online-Mitspielern im Koop. Oh, und ihr spielt einen von 50 verschiedenen Charakteren, alle mit spezifischen Fähigkeiten. Das klingt schön, frisch und chaotisch und irgendwie neu. Und das sieht trotz des ausgetretenen Pixel-Looks auch schön originell aus. Cooler Grafikstil. So, dann kommen wir zum 15. November. Da wäre der Release des Abriss-Puzzle-Games Teardown für PS5 und Xbox Series und da erscheint auch The Last Faith für alle Plattformen. Das Ding ist ein pixeliges Metroidvania Souls-like. Es wirbt mit einem gnadenlosen Kampfsystem, mit detaillierten gory Finishing-Moves und einem großen Waffenarsenal. Ich sehe da auch harte Bloodborne- und Castlevania-Inspirationen, die fast schon an Parodie grenzen. Es mag also nicht die originellste kreative Vision haben, aber vielleicht macht The Last Faith ja Spaß. Am 16. November hätten wir The King of Fighters 13 Global Match. Es ist auch nichts Spannendes eigentlich. Es ist ein Re-Release des 2D-Prügelspiels von 2010 für PS4 und Nintendo Switch mit dem guten Rollback-Netcode und ein paar sehr E-Sport-spezifischen neuen Features. Sowas wie ein paar mehr Lobbys und Spectator-Mode. Das ist wirklich nicht die Zeit der dicken Releases, ne? Was haben wir denn dann noch? Jagged Alliance 3 kommt am 16. für PS5 und Xbox Series. Ein Flashback 2 erscheint am gleichen Tag für alle Plattformen. Der Jump'n'Run-Klassiker von 1992 erhält ein sehr spätes Sequel und dann sogar noch vom Macher des Originals, Paul Suzet. Obwohl ich denke, dass der vielleicht jetzt nicht der Chefentwickler dieses Projekts ist. Der Mann ist inzwischen 59. Und das Spiel? Naja, stylischer Science-Fiction-Sidescroller mit allerlei Action, jetzt nicht mehr in dieser coolen 2D-Rotoskopie Grafik, sondern halt 3D wie alle anderen auch. Das war halt damals unfassbar gut, wandelt heute aber auf extrem ausgetretenen Pfaden. Ich weiß ja nicht. Und dann wäre noch der 17. November. Und das ist auch der letzte Release-Tag in meiner Liste. Und ja, irgendwie gibt es nur an diesen 4 zusammenhängenden Tagen in der Zukunft erwähnenswerte Releases, also in den nächsten 2 Wochen. Ich weiß auch nicht wieso. Also, Warhammer Age of Sigmar Realms of Ruin ist Echtzeitstrategie im Warhammer-Universum. Für PC, PS5 und Xbox Series, entwickelt von Planet Coaster und F1-Manager-Entwickler Frontier Developments. Das bietet eine Story-Kampagne, allerlei Mehrspieler-Modi und prozedural generierte Levels für Langzeitspielspaß und sogar einen Karten-Editor. Also ganz altmodisch. Echtzeitstrategie. Und ihr wisst ja, das ist das Genre, das bei uns am meisten unterrepräsentiert ist. Eben vielleicht Dating Sims und Visual Novels. Ich weiß. Und ich kann deswegen auch gar nicht viel dazu sagen. Vielleicht reißt es ja einen von uns. Rundentaktik hätten wir auch noch am 17.11. mit Persona 5 Tactica für alle Plattformen. Das ist spielerisch der übliche Taktik-Rollenspiel-Kram, wie ihr das von Fire Emblem, von Tactics Ogre oder Final Fantasy Tactics kennt. Ihr habt auf der einen Seite eure Heldenparty, entliehen aus Persona 5, auf der anderen Seite lauter Gegner und zwischen euch ein Level bestehend aus allerlei so schachbrettartigen Kacheln. Zug um Zug geht die Schlacht dann voran mit Nahkampf, Fernkampf, Spezialattacken und all so Zeug. Highlight dürfte sicher die Persona-typische endlos stylische Inszenierung des Spiels sein. Von den Menüs über die Effekte, über die Grafiken ist es immer. Allerdings ist das eins dieser Spiele mit Chibi-Look. Also das sind Anime-Charaktere mit viel zu großen Köpfen und zu gedrungenen Körpern. Und das ist nicht so meins, wenn ich ehrlich bin. Dann hätten wir noch The Walking Dead Destinies, ein Third-Person-Action-Spiel für alle Plattformen. Singleplayer, Zombies, Story-fokussiert, brutale Finishing Moves, Filmlizenz, Drama, ein extrem ausgelatschtes Franchise, ein kleiner Entwickler. Ich sag's euch, ich erwarte nix. Dann hätten wir noch Naruto x Boruto Ultima Ninja Storm Connections. Das ist der neueste Teil der guten alten Ninja Storms Reihe. Das heißt Singleplayer, allerlei Spielcharaktere aus der Anime-Reihe, mehr als je zuvor, sagt die Eigenbeschreibung. Was haben wir denn dann, wie viele? Wow, mehr als 130, holy shit. Naja, jedenfalls ist das so ein Actionspiel-Beat-em-up-Fanservice-Ding, wo ihr in so weitläufigen 3D-Arenen immer wieder allerlei Leute verprügelt, die ich nicht kenne, weil ich die Anime-Reihe und die Mangas eben nicht kenne. Die Reihe gibt's aber immerhin seit 20 Jahren und die scheint immer noch zu laufen. Und guck mal einer an, zuletzt ein exklusives Spiel für die Switch. Super Mario RPG kommt ebenfalls am 17. November. Es ist zwar nur ein Remake des N64-Klassikers, aber immerhin gibt es eine komplett neue 3D-Grafik. einen optional wählbaren, neu arrangierten Soundtrack, neue Kampftechniken, ein paar Komfortfeatures und einen Hauch an Bonus-Modi in Form eines Boss Rush. Das ist jetzt nicht das Remake aller Remakes, aber das Original ist ein Klassiker, das kann man schon machen. Fein, das war's. Mehr steht nicht auf meinem Zettel hier. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch ein wunderbares Wochenende und generell eine schöne Zeit. Vielen Dank, dass ihr unser Projekt so fabelhaft unterstützt. Ihr seid super. Das nächste Magazin gibt's dann wohl am 24. November, wenn nichts dazwischen kommt. Und bis dahin haben wir noch viele andere hörenswerte Podcasts für eure Gehörgänge. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin.